Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Geistzeit. Wir haben es heute mit einem spannenden Geist zu tun, dem Geist der Postmoderne. Ja, wir machen ja das Thema Zeitgeist gerade. Und ja, wir sind schon viele Folgen dran und machen uns Überlegungen. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Frage nach dem Zeitgeist leicht zu beantworten war. Als ich studiert habe, war das ein heißes Wort. Postmoderne, wir leben in der Postmoderne. Ich habe ein Seminar an der Uni dazu gehabt. Das war so der Geist der Gegenwart. Das ist jetzt 30 Jahre her. Bisschen später ging das in christlichen Kreisen los. Ne? Als es sonst fast vorbei war, fing das im Christentum riesig an. Heute ist Postmoderne, wow. Es wabert durch die Gespräche. Es ist immer unklar, was es ist. Viele sind dagegen. Einige wenige sagen, ah, da war mal was und so. Höchste Zeit, darüber zu reden. Das machen Andi und ich heute mit einem sehr kompetenten Gast, Luca Di Blasi. Herzlich willkommen, Luca.
Hallo.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist.
Und ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, und wir sagen jetzt nur kurz zu dir, du bist Philosoph, du bist Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Uni Bern, bist also ein idealer Gesprächspartner für uns, wenn wir uns so aus christlicher Sicht fragen, was war die Postmoderne, was ist sie, was könnte sie sein, und das so mit religiösem Sonderinteresse daran. Und steigen wir mal ein. Wir haben uns am Anfang überlegt, das mal persönlich einzuleiten mit der Frage, wann und wie bist du erstmals mit Thema und Begriff Postmoderne in Berührung gekommen? Wie war das bei dir, Luca?
Ja, vielleicht ähnlich wie bei dir. Ich war ja, ich habe in den 80er Jahren angefangen zu studieren, also 87 in Wien. Und das war die Zeit, dass da war Postmoderne ein Gerücht. Ein spannendes Gerücht. Irgendwas passiert gerade. Irgendwas ganz Merkwürdiges, schwer Verständliches, in der französischen Philosophie vor allem. Und Wien war in dieser Hinsicht ein guter Ort, weil der Verleger der wichtigen postmodernen Schriften von Derrida, auch wenn man ihn jetzt in einem weiteren Begriff der Postmoderne hinzufügen will, aber auch Baudrillard oder andere Figuren, war Peter Engelmann vom Passagen Verlag. Und er war in Wien. Und er hat in der Uni, wo ich auch war, ich habe noch mal gesehen, lebt in den Lehrveranstaltungen, wo er Zigarette rauchend Dinge sagte und dann immer so mit einem Augurenlächeln einige wenige adressierte, die irgendwas zu verstehen schienen. Andere waren ausgeschlossen. Also da entstand, da tauchte aber was auf von etwas, wo man spürte, hier passiert gerade etwas. Das war Wien und das war eben ziemlich genau zu Beginn meines Studiums. Also die Postmoderne, könnte man sagen, wichtige Texte von Lyotard und von Vatimont als zwei wichtigen Vertretern der Postmoderne tauchten in frühen 80ern auf. Also es war eigentlich ziemlich am Anfang. Ich kann mich auch erinnern, ich war in Wien bei einem Vortrag auch von Lyotard. Er war auch tatsächlich auch enttäuscht, weil er mir viel professoraler und viel weniger anarchisch und wie soll ich sagen, ich hatte mir auch ein falsches Bild gemacht von Postmoderne in ihrer anarchischen Destruktivität. Es ist eigentlich sehr viel akademischer und sehr viel gesitteter, als vielleicht Menschen damals zumindest sich das vorgestellt haben.
Ja, sehr spannend. Man konnte dem Thema ganz unterschiedlich begegnen. Ich selbst bin dem Thema Anfang der 90er begegnet. Ich war da frisch konvertierter radikaler Christ. So, hab an der Uni ein Seminar gemacht, hab da durch Wolfgang Welschs Bücher, unsere Postmoderne, Moderne und Lyotard und so mich gearbeitet, hab auch bei Foucault und Derrida reingeguckt, hab gar nichts verstanden, hab aber nichts merken lassen, was mir peinlich war, und hab dann vor 30 Jahren bereits zwei Aufsätze, also längere Aufsätze geschrieben über postmoderne Konstruktionen und so, aus Sicht eines sehr konservativen Christentums, und für mich war das damals das Böse, das Gefährliche. Das war für mich der Zeitgeist der Gegenwart und ich fand ihn furchtbar und habe versucht, so Lyotard nachzuerzählen, Postmoderne ist prinzipieller Pluralismus, alles geht, nichts muss, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, und habe so im Grunde vor 30 Jahren so eine sehr kulturpessimistische Sicht beschrieben. Postmoderne zeigt, wo die Moderne hinführt, alles löst sich auf, das Chaos ist groß, nur Jesus kann retten. So, das war mein Zugang. Ich habe dann weitergelesen und mehr angefangen, mich für meine frühen Aufsätze so ein bisschen zu genieren, dass das dann doch auch nicht so ganz das vieles trifft, vor allem als ich es dann besser verstanden habe. Aber wir schmeißen gleich zusammen unsere Zugänge.
Ja, ich hab in einem Buch folgenden Satz gelesen: Je weniger einer über die Postmoderne weiß, desto entschiedener sind seine Urteile über sie. Je weniger eine von den postmodernen Autoren gelesen hat, desto sicherer ist sie sich, dass es sich nicht lohnt, mit diesem Geschwurbel zu beschäftigen. Und ich muss sagen, das war eigentlich auch meine erste Begegnung mit postmodernen Begrifflichkeiten. Vancouver 1997. Das war Theologiestudium und da flogen mir die Begriffe um die Ohren: Postmodern, Postmodernity, Postmodernism. Und ich habe echt gedacht, erstmal, Leute, ich bin als Theologe mal soeben noch nicht richtig in der Moderne angekommen. Was wollt ihr jetzt mit Postmoderne? Und das wurde für mich alles irgendwie sowas Eigenartiges. Ja, und weil das wahrscheinlich auch ein bisschen diffus war und mich auch erstmal überfordert hat, habe ich mich dann so angehängt an diese Erzählung. Da steckt einfach der sündige Mensch dahinter und das ist alles äußerst fragwürdig und es geht darum, dass der Mensch sich hier als moderner Mensch ins Zentrum setzt und es geht um seine Freiheit und so weiter und dann radikalisiert eigentlich die Postmoderne das noch alles und liefert uns jetzt auch die vollkommene Erklärung dafür. Wir haben ja auch nur Konstrukte und die Wahrheiten sind alle relativ und es steht alles nur noch im Plural und deshalb kann jetzt auch jeder machen, was er will, was das Menschliche und das Schöne und das Gute und die Wahrheit ist. Das kann doch niemand mehr sagen. Also los geht's, alles läuft, alles ist gestattet. Und ich habe das eben dann so, ja, also für mich wurde dann Postmoderne ganz ähnlich wie Zeitgeist. Das war der Containerbegriff. Da kannst du alles reinschmeißen, was du kulturkritisch siehst und ganz ähnlich wie bei dir auch, da hilft doch nur ein Gott, der sich offenbart und die Dinge mal wieder klar rückt, ne? So, also und ich muss das zugeben, das konnte nur damals in dieser Zwischenetappe sich so entwickeln. Ich war damit irgendwie überfordert, verängstigt, dass ich hätte da mich viel mehr mit beschäftigen müssen, hab da auch nicht so die Zeit gehabt. Und zum Glück ging mein Weg mit postmodernem Wissen und Denken anders weiter. Und ich bin froh, dass wir heute hier so zu dritt dieses Gespräch haben können.
Ja, ich merke schon, wir haben alle auch so unsere Stimmungen, ne? Also auch viel Angst und Abwehr und so. Aber es war mit dem Wort ja auch Hoffnung verbunden. Wir haben jetzt ein bisschen die Aufgabe, wenigstens mal Grundbegriffe, ein Grundprofil zu klären. Wofür steht dieses Wort Postmoderne? Was ist damit gemeint? Lyotard ist ja der Name, du hast ihn gehört, der es besonders als Label auch nochmal eingebracht hat. Vielleicht magst du da mal anfangen. Luca, was ist mit Postmoderne gemeint? Vielleicht so von Lyotard ausgehend, aber auch so ein bisschen, was hängt damit zusammen für Gedanken?
Genau, ich möchte vielleicht vorwegnehmen, dass es auch noch einen anderen Zeitgeist gab, der damals in den 80er Jahren durchaus wirksam war und gegen den die Postmoderne sich gesetzt hat, auch bei Lyotard in gewisser Weise, und zwar war das eine Moderne. Und wir müssen uns das nochmal klar machen, weil das ist vielleicht heute auch gar nicht mehr so bewusst. Es war die Vorherrschaft einer funktionalistischen Moderne, gerade in der Architektur, und der Begriff der Postmoderne tauchte ja zunächst in der Architektur auf, nicht in der Philosophie. Auch in der Soziologie tauchte er schon auf, aber also dort, wo er populär wurde, das war die Architektur. Und das, was man sozusagen, worunter man litt, viele litten, war diese Uniformität einer rein auf das Funktionale reduzierten Architektur und Städtebau. Und die Postmoderne entdeckt wieder, wenn in ironischer Weise, auch spielerisch, alte Elemente, der auch traditionelle Elemente, narrative Elemente, die Architektur fängt wieder an zu erzählen und nicht nur funktionalen Bedürfnissen zu entsprechen. Überhaupt diese ganze funktionale Trennung der Funktionsbereiche in modernen Städten. So, das muss man sich vor Augen halten, um auch zu verstehen, warum die Postmoderne eine Verheißung war. Auch eine ästhetische Verheißung. Die Postmoderne hat sehr viel auch mit Ästhetik zu tun. So, und Lyotard hat in einer Schrift, die für das Ministerium in Kanada bestimmt war. Also wir müssen auch das sich uns vor Augen führen. Kanada war damals schon eine multikulturelle Gesellschaft. Früher, als der Begriff überhaupt dann hier in Europa kam, war das die Realität in Kanada. Und jedenfalls vor diesem Hintergrund kann man vielleicht besser verstehen, warum der Begriff der Postmoderne gute Bedingungen hatte. Bei Lyotard kann man vielleicht sagen, man verknüpft mit ihm immer die Rede vom Ende der großen Erzählungen. Das ist sozusagen das, was Leute wissen, wenn sie Postmoderne hören. Aber was hier häufig, glaube ich, leicht missverstehen kann, ist, es geht nicht um ein Ende der Erzählungen, sondern umgekehrt. Weil bestimmte große moderne Erzählungen jetzt fragwürdig geworden sind, also eine Art, eine Entwicklung, eine Emanzipationsgeschichte der Menschheit, eine Dialektik, die sozusagen zum absoluten Geist, zum Ziel führt. Da diese großen Vorstellungen, eine Befreiung durch Arbeit in einer, diese Vorstellungen wurden fragwürdig, und sie wurden fragwürdig, gerade weil die Linke in eine Krise geraten war. Die Linke, die ganze Geschichte der Linken, kann man sagen, ist eine einzige Krisengeschichte. Und es gibt immer wieder Einschnitte der Krise. Eine der letzten großen Krisen war das Ende des Maoismus, wo also sozusagen die letzte Zündstufe wo der Kommunismus noch, oder das linke Projekt, sozusagen fast schon religiöse Energien evoziert hat, also enthusiasmiert hat. Nicht der Kommunismus im Ostblock, sondern wirklich der Maoismus. Der ist brutal gescheitert, kann man sagen. Kambodscha 79 war sozusagen für die letzten Maoisten ein Signal oder sichtbar werden eines grandiosen Scheiterns. Und deswegen ist 79, kann man sagen, ist das Ende vor dem Ende. Das Ende war 89, war eigentlich nur noch ein Nachvollzug dessen, was eigentlich schon in den 70er Jahren, dazu zählt natürlich auch die RAF und all diese ganze, das Umkippen des linken Projektes in Terror. Und darauf antwortet auch die Postmoderne. Die Postmoderne sagt, der Fortschrittsbegriff, der vor allem noch von linken Projekten noch getragen war, ist gescheitert. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben nicht mehr, dass die Menschheit fortschreitet zu einer Art kommunistischen Gesellschaft oder zu einer Befreiung und so weiter. Und daraus macht die Postmoderne nun aber in gewisser Weise eine positive Botschaft. Sie sagt, ja, und das ist gut, insofern als jetzt überhaupt diese großen Narrative sichtbar werden, dass die Wissenschaft hatte sich, um eine moderne Wissenschaft zu sein, hatte sich gestützt auf solche großen Erzählungen. Diese großen Erzählungen, und dadurch, dass sie sich darauf gestützt hat und dadurch, dass diese großen Erzählungen geglaubt wurden, waren sie in gewisser Weise unsichtbar. Jetzt werden sie nicht mehr geglaubt, werden sichtbar, und damit wird überhaupt die Verbindung von Wissen und Narrativen sichtbar. Jedes Wissen, auch die Wissenschaft, braucht Narrative, die sie plausibilisieren. Also auch die Wissenschaft kommt nicht, und die Wissenschaft hat eine lange Tradition der Abwertung von Geschichten, von Erzählungen, von Fabeln, von Mythen. Na, von Platon an kann man sagen, ist das der Logos, emanzipiert sich von den Erzählungen. Und nun wird das sozusagen nochmal sichtbar in der Postmoderne, und damit wird die Legitimität von Erzählungen als eine Form wahrheitsfähiger Rede neu sichtbar. Und die Postmoderne bejaht in gewisser Weise neu auch Narrative und Erzählungen und nicht nur einen bestimmten Begriff von Wissen, der wissenschaftlich verengt war. So, das könnte man sagen, um zu verstehen, was Postmodernismus, man eigentlich auch verstehen, wogegen die Postmoderne gerichtet war.
Das finde ich sehr spannend. Das war für mich irgendwann auch eine sehr interessante Lerngeschichte. Ich war ja in meiner Jugend sehr klassisch links, hatte so Sartre und Brecht und so als wirkliche Idole und so. Hab dann, 89 war ein gutes Jahr dafür, immer mehr Fragen gekriegt, Auseinandersetzungen mit Roter Armee-Fraktionen und so. Eigentlich einen Weg genommen, der in die Postmoderne hätte führen können. Mir ist später dann das tatsächlich aufgefallen. Es ist eine Selbstkritik der Linken, eine Selbstkritik im Blick auf ihren Dogmatismus, auf den Blick auf den orthodoxen Marxismus. Ja, auch ihre Gewaltförmigkeit, ihre Terrorneigung. Ich finde es so interessant, dass das heute wenig im Bewusstsein ist. Gibt heute die Menschen, die irgendwie Postmoderne für so ein hyperlinkes Projekt halten. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, die Idee, aber das begegnet mir oft, dass man sagt, das ist Kulturmarxismus, das ist so die Fortsetzung. Aber es waren ja zunächst mal wirklich Denker, die von den Altlinken als Deserteure oder Saboteure wahrgenommen worden sind. Du warst da noch näher dran, auch wahrscheinlich in so progressiv linken Kreisen. Wie wurde das empfunden? War das für Linke ein Verrat? So war es irgendwie bürgerlich. Habermas hat es ja sehr stark auch als anti-links, anti-modern geframed.
Ja, ja. Also es ist ja eine interessante Tatsache, dass die Postmoderne und der Neoliberalismus in gewisser Weise Zwillinge sind. Sie sind beide fast gleichzeitig geboren. Der 79 war das große Jahr der Wahl von Margaret Thatcher und, wenn man so will, der Durchbruch des Neoliberalismus, der dann in Amerika, in den USA, dann mit der Wahl von Ronald Reagan fortgesetzt wurde. So, und es gibt also schon eine Tendenz in der radikaleren Linken, dann die Postmoderne in eine Form von Komplizenschaft mit diesem Neoliberalismus zu setzen, dass der Neoliberalismus ja in ähnlicher Weise eine Art kulturelle Pluralität affirmiert, aber im Grunde genommen auch schwächt Widerstandsformen gegen den Kapitalismus. So in diesem Sinne, und man kann auch sagen, dass die wichtigen Vertreter der Postmoderne eigentlich ausnahmslos nicht einem wie immer gearteten dogmatischen Kommunismus sich verpflichtet sahen. Alle, selbst wenn sie mal vielleicht kurze Zeit in einer kommunistischen Partei waren, sind dann ausgetreten wie Foucault oder auch Lyotard war sowieso schon von Anfang an einer eher undogmatischen Linken. Und die haben sich peu à peu eher auch, haben den Marxismus problematisch gesehen. Gerade in seinen totalitären Tendenzen, in seinen in Formen also man kann sogar sagen, die Postmoderne, indem sie diese großen Erzählungen kritisiert hat, von denen die eine natürlich der Marxismus und dann der Hegelianismus, also Hegel als der Vater eines Marxismus, der einer großen Erzählung, die in der Moderne so relevant wurde, diese Kritik war also in diesem Sinne eine Kritik gegen den Marxismus auch und gegen, und das haben bestimmte Konservative auch verstanden und haben deswegen auch in der Postmoderne eine Möglichkeit gesehen, ein ganzes linkes Projekt zu diskreditieren. So ähnlich wie heute die Figur des Antisemitismus, des linken Antisemitismus nun mehr und mehr verwendet wird, um ein linkes Projekt von seinen Anfängen bis zu Marx in Frage zu stellen oder abzuschaffen, so war das eigentlich, hatte die Postmoderne auch potenziell, gab es diese Möglichkeit. Und mein Doktorvater ging eigentlich in gewisser Weise in diese Richtung. Ja. Er hat jetzt die Chance gewittert, zu sagen, okay, Erzählungen bekommen einen neuen Status, auch die Ästhetik. Also eine scientistische Verengung des Wahrheitsbegriffs auf Naturwissenschaft oder auf eine bestimmte Form von Wissenschaft, die ist jetzt hinterfragt. An die Stelle treten eine gewisse Form von Pluralisierung, mehrere Formen wahrheitsfähiger Rede, einschließlich Erzählungen. Und wer hat gute Erzählungen? Naja, das Christentum zum Beispiel. Sodass man sagen kann, es gab diese Möglichkeit, die Postmoderne zur Stärkung von religiösen Figuren zu finden. Und man könnte sogar sagen, dass die Postmoderne in dieser Hinsicht durchaus eine die Möglichkeit in sich barg, Formen des Wahrheitsanspruchs, die durch die Moderne und durch eine säkulare Moderne abgewertet waren, neu zur Geltung zu bringen, aber vielleicht nicht so, wie du, Thorsten, das dann reagiert hast, jetzt können wir wieder zurück zu einem absoluten Wahrheitsanspruch der Religion, also, sondern pluralitätstauglich. Also ja, Religionen bekommen jetzt in der Postmoderne wieder in einer gewissen Möglichkeit, eine gewisse neue Legitimation, aber nicht, wenn sie sich jetzt totalitär oder, wie soll ich sagen, absolut setzen. Das würde auch der gesellschaftlichen Situation nicht entsprechen.
Das fand ich irgendwann spannend daran. Es gab ja eine Reihe von postmodernen Denkern wie Badiou, Agamben, Wattimo, die tatsächlich auf biblische Motive zugegriffen haben. Paulus wurde eine Zeit lang wirklich so eine postmoderne Entdeckung in vielen Büchern. Aber in der Tat, es war immer dann der Punkt, wie sollen wir sagen, das Vorzeichen muss akzeptierte Pluralität sein. Wolfgang Welsch hat das ja immer dann auch betont, weltanschaulicher Pluralismus, das könnte so eine Art Quintessenz sein, der Postmoderne, dass vieles sein kann, wenn es einfach das andere, das Fremde, das nicht verarbeitungsfähige auch akzeptiert als etwas, was zur Realität gehört und man Verzicht übt auf jedes sich durchsetzen wollen im Namen irgendeines Absoluten. Und in meiner damaligen christlichen Phase hatte ich das Gefühl, ja Moment, dann kann man ja nur noch höchstens so liberal-christlich sein, aber alles bibeltreu, absolutes Christentum hat dann eigentlich keinen Platz mehr.
Ja, ich finde nochmal auch nochmal den ganz großen Bogen zu spannen, gehe ich richtig, wenn ich das sage. Zunächst mal wurde ja die große Erzählung des Christentums abgelöst durch moderne Erzählung. Das, was wir Heilsgeschichte nennen, ne? Und wurde ersetzt eben durch diese Erzählung, dass wir gesagt haben, ja, mit den Mitteln modernen Wissens, modernen Denkens, modernen Lebens, der Gestaltung einer modernen Welt, kommt das Versprechen nach Gerechtigkeit, kommt das Versprechen nach der Menschlichkeit, diese Erzählungen, da macht sich eine große Enttäuschung breit. Also sie haben nicht das gehalten, was man sich von ihnen versprochen hatte. Jetzt sagst, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das aber überhaupt nicht, dass alle Erzählungen abgeschafft werden, sondern mit dem merkt man, doch, Erzählungen sind wichtig, aber keine kann mehr von sich behaupten, die absolute, die große, der Metanarrativ, der alles inkorporieren kann, der alles in sich vereinen kann zu sein.
Genau. Ich würde nur eine ganz kurze Rückmeldung. Wir müssen unglaublich aufpassen, denke ich, zu viele Namen, die als gegenwärtiges Denken repräsentieren, gleich als postmodern. Also Badiou würde ich sagen, ist wirklich ein Gegner der Postmoderne. Den würde ich nicht unter Postmoderne und auch Agamben nicht. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt hier. Ja, also das ist ziemlich gut getroffen. Ich denke, dass die Postmoderne reagiert auf ein fragwürdig werden zunächst einmal von konkreten großen Erzählungen und das ist vielleicht sogar sehr konkret, das ist die linke große Erzählung, die marxistische und dann im weiteren Verlauf die hegelianische, also die Geschichte der Menschheit als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, so könnte man es mit Hegel. Und dann stellt sich die Frage, ja, was ist denn sozusagen dahinter? Gibt es sozusagen hinter dieser Erzählung eine größere Erzählung, oder eine Erzählung, aus der diese Erzählung wieder hervortrat? Und dann wird das als Christentum, könnte man sagen.
Ja, klar. Was ja bei Hegel auch deutlich ist, Hegel, dass er das ins Absolute hochgebunden hat.
Und dann kann man auch sagen, ja gut, das war eigentlich das, was Löwit schon 20, 30 Jahre vorher genau gesagt hat, also das moderne Fortschrittsbewusstsein basiert auf einer Heilsgeschichte. Und Löwit hat also sozusagen versucht, genau diesen Schritt zu machen und nicht nur auf das Christentum, sondern auch noch einschließlich der ganzen biblischen Tradition. Also dann hätten wir sozusagen insofern schon eine sehr radikale Form der Hinterfragung des Geschichtlichen. Nicht nur der Geschichten, ja, sondern der Geschichtlichkeit. Aber wir merken, und das ist, glaube ich, da hat der Lyotard mit Sicherheit was Wichtiges getroffen, wir erzählen uns jetzt dauernd Geschichten. Gerade jetzt in diesem Moment, wo wir das, wie war das und was, und wir versuchen, eine Geschichte zu erzählen von der Postmoderne. Und da gibt es auch wieder sehr viele Geschichten. Es gibt evangelikale Geschichten, oder die wieder anders klingen als andere Geschichten. Aber wir erzählen uns ständig Geschichten. Und wenn wir uns das nun bewusst machen, wie wichtig es ist für uns, um eine Orientierung zu gewinnen, dass wir einerseits Geschichten erzählen und zweitens aber, dass es unterschiedliche Geschichten gibt, dann sind wir sozusagen der Postmoderne schon relativ nah.
Wäre das in Ordnung, wenn ich gerade nochmal, ich merke einfach im Gespräch, wenn wir über Postmoderne sprechen, müssen wir einfach über das, was eben nach dem Post steht, über Moderne. Ja, und wie man das versteht, ist mitentscheidend darüber, wie wir überhaupt Postmoderne heute denken und framen. Und also ist es deshalb... Aber wie soll ich das jetzt sagen? Dieses Zusammenspiel von Moderne und Postmoderne ist ja einerseits, habe ich so den Eindruck, durchaus etwas, wo man sagen kann, da hat sich in der Moderne bereits etwas ergeben, was dann dazu geführt hat, was wir jetzt Postmoderne nennen. Das eine, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die modernen Wissenschaften haben aus sich selbst heraus Impulse generiert, dass man eben gesagt hat, die Dinge sind nicht so eindeutig und absolut bestimmbar und beschreibbar und festlegbar, wie wir das wissenschaftlich mal gedacht haben. Und wir haben Heisenberg, wir haben Einstein, wir haben alle möglichen Naturwissenschaftler, die meines Erachtens waren das ja ganz starke Impulse, dass man gesagt hat, wir haben ganz unterschiedliche Perspektiven, wir haben echt eine Pluralität, wir können nicht die eine einzige Struktur der Wirklichkeit benennen, mit der wir dann alles erklären können, diese universal Mathematik, diese universale Ansatz, mit dem alles erklärt werden kann, das funktioniert nicht. Was waren denn in euren Augen auch noch jetzt, du hast gesagt, das Geschichtliche, also das Vertrauen, dass die Geschichte, in der wir sind, ein gutes Ziel hat, dass sie einen Telos hat, dass sie sinnvoll ist, wurde auch erschüttert. Da müssen wir dann schon wahrscheinlich auch von den großen Ereignissen sprechen, die dieses Vertrauen dann ja real auch zertrümmert haben. Und das wäre dann für mich, dann wäre ja Postmoderne, da sitzen nicht Leute, die denken sich irgendwas Schlaues aus, sondern die reagieren ja auf etwas, was schon wie einem begonnen hat, geronnene Wirklichkeit zu werden.
Ja, also ich denke, wenn man es sehr fundamental betrachtet, könnte man sagen, dass jedes Denken zunächst einmal versucht, etwas zu verstehen, etwas vielleicht die eigensten Triebfedern des eigenen Tuns sich klar zu machen. Und wenn jemand zur Einsicht kommt, die Freiheit, die Befreiung, das ist das Eigentliche, das Tiefste. Das ist, da komme ich zu mir selbst, da kommen wir mehr zu uns selbst und wie auch immer. Dann entsteht die nächste Möglichkeit, daraus eine Geschichte zu erzählen, wie ich zu dieser Freiheit gekommen bin oder zu dieser Befreiung. Und dann ist die und dann kann ich eine sehr große Geschichte erzählen. Hegel hat eine sehr, sehr große Geschichte darüber erzählt, wie man die ganzen Stufen der Menschheit oder die ganze Entwicklung als ein Suchen nach einer Freiheit und die verstehen kann und wie die moderne demokratische Rechtsstaat eine Folge ist dieser Suche. Das heißt aber, das sind dann schon Erzählungen. Ne? Also wir, im Grunde genommen ist immer Denken nicht einfach erzählen, aber wenn es zu Einsichten kommt, kommt es auch sehr schnell dazu, sich Rechenschaft geben zu wollen, wie kam ich dazu, wie kann ich das rekonstruieren? Und dann bin ich sehr schnell bei narrativen Strukturen, die das irgendwie wieder erzählen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel auch bei Lyotard in seinem Buch Das postmoderne Wissen, wo er zeigt, wie Platon die genötigt, einerseits die Mythen verdrängt, die haben nicht den gleichen epistemischen Status, nicht den gleichen Wahrheitsstatus. aber er braucht einen Mythos, um das zu erzählen. Ja? Ein Höhlengleichnis ist auch eine Erzählung. Das heißt, du brauchst eine selbst um die Erzählungen abzuwerten, brauchst du wieder eine Erzählung.
Ja. Ja. Ich denke, wir haben gemerkt, Postmoderne oszilliert so ein bisschen zwischen Gesellschaftsdiagnose. Es ist ja einfach eine Beschreibung, dass manche große Erzählungen scheitern, dass sie sich historisch widerlegen, dass sie in Weltkriegen oder im gescheiterten, furchtbaren maoistischen Experiment sich letztlich auch annihilieren. Aber auch ein Anspruch, Anspruch, Pluralität, Vielfalt, anders zu denken. Ich möchte eine andere Facette mal von Postmoderne aufrufen. Zur Postmoderne oder zu dem, was man damit verbindet, gehört offensichtlich auch eine starke kritische Kraft. Eine Kritik am Überkommenen, Kritik an den großen Erzählungen, wofür das Stichwort Dekonstruktion heute so ein bisschen freihändig gebraucht wird. Und vor allem zwei Denker immer benannt werden, die ihre großen Bücher geschrieben haben, bevor das Wort in der Philosophie angekommen war. Man kann fragen, sind die überhaupt Postmoderne? Hätten die gar nicht so gesehen oder gar nicht gesagt? Foucault und Derrida. Und bei den beiden können wir einfach nochmal schauen, wie hat denn diese Kritik funktioniert? Die Kritik an Macht, die Kritik an Sprache, die Kritik an Strukturen, die als sakrosankt galten auf unterschiedlichen Feldern. Du hast dich vor allem mit Derrida näher beschäftigt. Was war so dieser kritische Impuls, den man heute irgendwo mit Postmoderne verbindet?
Ja, Derrida, Derridas Hauptschriften sind schon 67 erschienen. Oder wichtige Schriften von ihm, darunter die Grammatologie. Und insofern ist er locker 10-12 Jahre vor dem, was wir unter Postmoderne im engeren Sinn verstehen, zu verorten. Und man würde ihn also eher mit dem Poststrukturalismus verorten. Aber es gibt auch Gründe, warum man ihn dennoch zur Postmoderne auch zählen kann. Und warum man eine Erzählung darüber erzählen kann, warum er... Ich denke, es gab einige Impulse, die hier zur Geltung kommen. Das eine ist, wir müssen uns klar machen, er lebte in einer bipolaren Welt. Und all die Intellektuellen, die interessanten Intellektuellen, würde ich sagen, haben sich nicht einfach auf die eine oder die andere Seite geschlagen. Sie waren in dieser Spannung zwischen diesen beiden antagonistischen Mächten drin und suchten einen Ort, wie sie damit umgehen können. Vielleicht sind wir heute wieder ein bisschen kommen wir in diese Richtung. Wir sehen Polarisierungserscheinungen, wird manchmal mit freie Welt, was ich sehr fragwürdig finde, und Autoritarismus, das wäre so eine große neue Polarisierung. Und dann stellt sich auch für uns heute die Frage, ja, wollen wir sozusagen neue kalte Krieger sein im Kampf für eine gute Sache, die unsere natürlich ist, und gegen eine böse. So, und das hatte, oder wollen wir was anderes suchen? Und Derrida war jemand, der, wie viele andere, sich sozusagen verweigert hat, sich sozusagen einer irgendwie wie immer gearteten kollektiven Identität so einfach unterzuordnen. Zumal er, und das dürfen wir nicht vergessen, eine jüdische Herkunft hatte, wie übrigens einige wichtige postmoderne Denker und Denkerinnen, und dadurch eine gewisse, von vornherein eine gewisse auch Erfahrung mit einer Übermacht, mit einer kulturellen Übermacht verbunden ist. Er hat sehr anschaulich erzählt, wie das Christentum in seiner Jugend, in seiner Kindheit sozusagen gewaltförmig, er als jüdisch und dann auch noch in Algerien, wie er das erfahren hat. Das heißt, dieses sich einfach anpassen an einer Kultur, einer dominanten Kultur, war für ihn ein Problem. Und die Dekonstruktion ist tatsächlich in einer zentralen Ebene eine Dekonstruktion von binären Gegensätzen. Also gegen eine binäre Welt, kann man sagen. Und stattdessen, und nun ist es aber nicht einfach so, dass diese Dekonstruktion aus einem Nowhere, aus einem außerhalb der Welt geschieht. Also ich bin ja auch irgendwo Teil der Welt. Aber die Dekonstruktion würde versuchen, diese Binarismen in Frage zu stellen, zu dekonstruieren, aber auch nicht aus Jux und Tollerei, aus Spaß an der Dekonstruktion, sondern mit einem, durchaus mit einem ethischen und politischen Impuls, nämlich zur Stärkung der schwächeren Seite. Und wenn man jetzt Derrida noch etwas genauer verstehen will, müsste man sagen, eine wichtige Triebfeder seines Denkens war ein Anti-Antisemitismus. Er hatte als Jugendlicher Antisemitismus erfahren. Er wurde aus der Schule ausgeschlossen als Jude durch die Vichy-Gesetze, die auch Anwendung fanden in Algerien. Er hat also sozusagen, und der Holocaust ist, steht immer auch im Hintergrund. Das heißt, immer wenn eine Minderheit, natürlich dann in, auch in die Juden, aber nicht nur die Juden, sozusagen in eine gefährdete Position erscheinen, da hat Derrida angesetzt, aber nicht einfach nur durch einfache Identifikation mit den Schwächeren, sondern durch die Dekonstruktion der Binarismen, die hinter der Exklusion von bestimmten Minderheiten stehen. Das wäre sozusagen die Figur. Ja? Und das, ich glaube, man kann sie auch nachvollziehen. Also er hat nie, aber er war gleichzeitig immer auch vorsichtig, wenn es um, er wollte auch nicht vereinnahmt werden für eine minoritäre Identität. Und deswegen ist die, der Ausdruck, den ich für ihn, glaube, passend finde, ist doppelte Nicht-Identität. Er will, er ist nicht, fühlt sich nicht identisch mit einem Westlichen, das auch noch christlich, damals noch mehr vielleicht als heute, aber doch christlich sozusagen hinterlegt ist und gegenüber Juden immer eine gewisse ausschließende Dimension hatte. Da kann er sich nicht identifizieren. Und er ist im Zweifelsfall kritisch gegen diesen, sagen wir mal, Imperialismus, Kulturimperialismus. Ich kann das vielleicht sogar noch genauer schärfen, wenn ihr wollt. Aber jedenfalls, aber wenn er dann vereinnahmt wurde für eine jüdische Sache, da hat er auch allergisch reagiert.
Ja, das ist ja auch, man könnte es Tragik nennen oder auch einfach sagen, es war sein Geschick, er war jüdisch genug, um dafür diskriminiert zu werden, aber er fühlte sich nicht jüdisch genug, etwa auch seine Söhne beschneiden zu lassen oder sich als Teil der jüdischen Kommunität aufzustellen. So, und dieses nicht zugehörig fühlen und sich schlicht dadurch zu wehren, eine ja, Bewegung des Hinterfragens, des Auflösens, des Destabilisierens als Selbstverteidigung der Marginalisierten in Bewegung zu setzen. Ich denke, das ist so ein sehr typisches Phänomen, was im weiteren Sinne heute zentral als postmodern zählt.
Und kann ich vielleicht noch ganz kurz, Entschuldigung, biografisch nur anknüpfen. Ich glaube, hier liegt auch sozusagen meine größte Nähe zur Dekonstruktion. Also überhaupt, ich habe eine große Sympathie auch für die Dekonstruktion in dieser Hinsicht, weil ich selbst biografisch immer schon zwischen den Kulturen war. Ich bin in der Schweiz geboren, aber mein Vater ist Italiener, meine Mutter war Deutsche, sie war protestantisch, aber irgendwie atheistisch, mein Vater war katholisch, aber irgendwie agnostisch. Und von daher, und ich bin sozusagen, wo immer ich war, war ich eigentlich in einer minoritären Position und wurde immer als der andere wahrgenommen. In Italien war ich der Deutsche, in Deutschland war ich der Italiener, in der Schweiz bin ich der Deutsche wieder und so weiter. Von daher, wenn man das ist, also wenn man sozusagen zwischen den Kulturen irgendwie sich verortet, und ich denke, das ist ein Schicksal der Gegenwart, wo das Motto der diesjährigen Biennale lautet, Fremde überall. Und man kann es auch so deuten, wir sind mittlerweile alle fremd überall. Es gibt die Heimat sozusagen nicht mehr, es gibt die Fremden aber auch nicht mehr. Also wir sind überall irgendwo auch fremd oder heimisch. Und jedenfalls, das ist wahrscheinlich eine Tendenz, in die wir gehen. Und das macht die so eine Nicht-Identität ist natürlich dann attraktiv und so ein Angebot attraktiv für jemand, der selber nicht sich so in klaren Identitäten verorten konnte.
Ich finde an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass Postmoderne, ist es richtig, wenn ich das sage, von diesem Anliegen geprägt ist, was ich jetzt in einer großen Nähe auch zum christlichen Glauben empfinde, nämlich das Anliegen für die Schwachen, für die Ausgegrenzten, für die, die verschwiegen werden, für die, die durch Weltanschauungen, Philosophien, durch Absolutheitsansprüche, durch absolute Wahrheitsansprüche und so weiter einfach ausgegrenzt werden. Und das finde ich wichtig festzuhalten, weil ich halt jetzt aus meiner eigenen Biografie, aber auch aus dem Bereich, aus dem Milieu, in dem ich mich lange aufgehalten und gearbeitet habe, eben dieser Gegensatz wiederum aufgemacht hat. Da die Postmoderne und hier eine ganz bestimmte Form des christlichen Glaubens mit der Erzählung, mit der Konstruktion postmodernes Denken speist sich doch aus diesen und jenen zweifelhaften Motiven. Nein, du sagst, die Motive sind ganz, ganz eng. Sie sind eng verwandt mit denen, die wir auch im christlichen Glauben haben.
Ja, also man kann ja sogar so weit gehen zu sagen, dass selbst eine der zentralen Figuren der Dekonstruktion und der Postmoderne, nämlich Nietzsche, auf den sich fast alle postmodernen Denkerinnen und Denker beziehen, affirmativ, auch Nietzsche, selbst Nietzsche, gleichzeitig zutiefst antichristlich war, das kann man von Nietzsche natürlich sagen, und gleichzeitig aber zu Jesus und zu einem christlichen Glauben in einer sehr, sehr vorsichtigen Weise durchaus viel Sympathie hat, Nähe, ja. Selbst der Heidegger, bei Heidegger, deswegen, ich glaube, viele Leute lesen dann, gegen das Christentum, und zack, dann sofort rattern dann sozusagen die Impulse der Verteidigung. Aber man übersieht, was Christentum dann überhaupt meint. Und Christentum ist eine bestimmte Form der geronnenen Christlichkeit im besten Falle, aber meistens in einer pervertierten Form, ja, machtförmig, institutionalisiert und so weiter. Und da sind dann die Anliegen von solchen Leuten, von auch protestantischen Anliegen, von bestimmten Kritikern auch der Kirche, dann nicht mehr so fern. Ja, die Radikalität ist vielleicht unterschiedlich, aber von der Sache her könnten Christen mit Anliegen von wichtigen postmodernen Theoretikerinnen und Theoretikern sehr gut leben, denke ich.
Mir ist das irgendwann so gegangen, dass ich das bei Menschen entdeckt habe, die in konservativ-christlichen Kreisen als extrem gefährlich gelten, Michel Foucault und Judith Butler, wo ich gesehen habe, diese kritischen Hinterfragungen von, nehmen wir jetzt die gängigen Begriffe Heteronormativität so und diese Festschreibung von normal ist eindeutig männlich oder weiblich und sexuelle Orientierung nur zum anderen Geschlecht. Alles andere ist pervers, dekadent, krank, pathologisch, korrekturbedürftig, disziplinarisch, ausschließungsbedürftig. So, und dass ja auf dieser Denkschiene stark daran gearbeitet wurde, die Konstruiertheit dieser Kategorien sichtbar zu machen, von männlich, von weiblich, von Sexualität, und die Ausschließungsmechanismen, die Dinge eben als pervers oder dekadent oder so markiert haben, im Namen der Marginalisierten zu hinterfragen. So, und nun könnte man sagen, das sind ja Dinge, die einflussreich geworden sind, also Gender Studies, Queer Studies, Postcolonial Studies, etwa Zeit, Butler, die berufen sich ja im Grunde stark auf die Tradition. Das ist heute einflussreich und gleichzeitig aber auch sehr umstritten oder verhasst. Wie nimmst du das wahr? Wie viel Mainstream ist das geworden und wie exotisch oder marginal sind solche Ansätze heute immer noch?
Da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen und es ist gar nicht so leicht, das so in einigen Worten zusammenzufassen. Auf der einen Seite ist die Dekonstruktion gerade im Bereich der der Geschlechtsidentitäten und der sexuellen Identitäten sehr erfolgreich, denke ich, oder sehr wirkungsvoll geworden. Und vielleicht ist die Kritik, die jetzt sich regt, eine Antwort auf diesen Erfolg. Mhm. Also eben vorher war das, konnte man es ignorieren, weil das in irgendwelchen Uni-Hörsälen stattfand. Aber dann, wenn die Eltern dann merken, dass die Kinder in den Schulen, vielleicht ihre eigenen Geschlechtsidentitäten hinterfragen oder auch vielleicht in der Schule auch bestimmte Dinge gelehrt werden, dann wird es sozusagen ernst. Ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, war es im Prinzip falsch oder war das sozusagen angemessen oder nicht? Und wenn man, also da muss man sich mit sich im Reinen sein, muss man sich klären, was will man. Und ich denke, dass schon, dass die Dekonstruktion auch der Geschlechteridentitäten Freiräume geschaffen hat für Menschen, die in diesen binären Rastern einfach nicht gepasst haben und sich da einzwängen mussten in irgendwelchen Kisten, die eben nicht für sie nicht sehr geeignet waren. Ne? Man kann trotzdem natürlich auch die Frage stellen, gerade was diese Geschlechterfrage angeht und die Geschlechtsidentitäten, inwieweit auch die Hinterfragung zu Verunsicherungen führen kann, die ihrerseits auch neue Probleme aufbringen. Ne? Und das sind wir gerade, ich glaube, wir sind gerade dabei, auch die Probleme zu erkennen und vielleicht auch zu diskutieren mit Bezug auf Transgender. Ne? Da gibt es auch Fragen und Probleme, die auftauchen. Und da muss die Gesellschaft neu damit reagieren, ne? und schauen, wie man damit umgeht, mit Problemen, die auftauchen. Was aber, weil du das gesagt hast, ich glaube auch, das ist hier auch ein Anlass, um vielleicht nochmal zu klären, dass es in der Postmoderne auch eine polemische Dimension gibt, die man nicht in Abrede stellen sollte und die erklärt bis zu einem gewissen Grad, warum es auch solche Aversionen gibt. Nämlich, während auf der einen Seite man bei Butler, bei Derrida, bei Wattimo, bei Lyotard auch sowas wie religiöse oder zumindest mit der Religion absolut kompatible Intuitionen finden kann. Der Gerechtigkeitsbegriff bei Derrida, eine Horizont der Unendlichkeit auch bei Butler, die Caritas bei Wattimo. Das sind ganz deutliche, auch dann auch reflektierte Bezugnahmen auch auf religiöse Traditionen. Das ist das eine. Wogegen aber, glaube ich, alle eindeutig sind Formen, die auf sich sozusagen stützen, auf Schriften, um dann bestimmte Normierungen vorzunehmen und zu sagen, aber hier steht geschrieben und deswegen. Und deswegen hat, glaube ich, die Postmoderne von Anfang an eine antifundamentalistische Dimension. Da ist auch eine Art Vermittlung schwer, sehe ich nicht so leicht. Da muss man sagen, okay, hier ist wirklich ein Konflikt.
Es gibt von Nietzsche das schöne Wort, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, darüber nicht zum Ungeheuer zu werden. Man kann ja manchmal anti-ideologisch sein wollen und dabei ideologisch werden, antifundamental in sehr fundamentalem Tonfall. Es würden einem Dinge einfallen, wo das schon auch vorkommt, ne, wo diese Pluralitätsfähigkeit in einer Weise eingefordert werden kann, die vielleicht Pluralitätsfähigkeit auch wieder sehr stark einschränkt. So, aber das ist natürlich ein Argument, was dann gerne auch von denen vorgebracht wird, die an ihren eigenen Absolutismen festhalten wollen und sich da in keiner Weise in Frage stellen lassen möchten.
Ich fand das sehr schön, als wir gerade eben hier ins Aufnahmestudio gegangen sind, hast du noch einen Blick auf unseren Balkon geworfen und hast gesagt, wisst ihr eigentlich, wie privilegiert ihr seid? Und wir haben kurz über Dankbarkeit und wie wichtig es ist, dass wir uns daran erinnern, auch dass wir privilegiert sind. Und wenn ich jetzt nochmal so unserem eigenen Gespräch hier lausche, finde ich, postmodernes Denken erinnert uns zunächst einmal auch an Privilegien, die wir haben, und zeigt aber auch dann kritisch eben, ja, dass wir bestimmte Dinge für Wahrheit ausgegeben haben und absolut gesetzt haben und Normen gesetzt haben, vielleicht sogar durch einen Autoritätstransfer mit Hilfe autoritärer Schriften, heiliger Schriften. Aber dass das Ganze natürlich komplett interessengeleitet war zur Sicherung von Monopolstellungen und eben diesen Privilegien. Und beides finde ich ganz wichtig. Beides tut mir gut. Einerseits durch postmodernes Denken und mit den Tools und Mitteln auch postmodernen Denkens, Philosophierens, Theologisierens ein Stück weit auch zu sagen, ja, da komme ich her, das ist meine Positionierung, das ist auch nicht alles schlecht. Das muss ich auch nicht in Bausch und Bogen verdammen. Aber ich mache mir etwas bewusst. Ich nehme mich jetzt auch selbst zurück und erkenne, und das ist bei mir bis heute ein Effekt, wo mir manchmal wirklich die Tränen in den Augen stehen. Ich erkenne, ich habe jahrzehntelang nur aus der Sicht dieses privilegierten weißen Mannes in Schweiz, Deutschland und so weiter gedacht. Ich habe nie die andere Perspektive eingenommen, die eben jetzt die postmodernen DenkerInnen einnehmen, nämlich die Perspektive der Marginalisierten, der Unterdrückten, der Ausgegrenzten. Das finde ich etwas sehr Wohltuendes. Ja.
Und das ist übrigens eine der Gemeinsamkeiten, die die wichtige Hauptvertreterinnen und Vertreter der Postmoderne in diesem weiten Sinne teilen. Wenn man also schaut, also ich sag mal nochmal die Namen, Foucault, Derrida, Lyotard, Wattimo, Butler, sie alle teilen etwas, nämlich sie kommen aus marginalisierten Identitäten. Die kommen, sind alle, haben eine homosexuelle oder auch trans, also Gender, nicht Transgender, aber sagen wir mal eine queere Identität, eine non-binäre Identität oder sie kommen aus dem jüdischen Denken. Und das sind beides sozusagen Kulturen, die in Europa und im Westen für lange Zeit marginalisiert waren. Und sie nehmen diese Position also nicht einfach ein, sie sind diese Position. Sie reflektieren sie auch in einer Weise, dass sie nicht daraus jetzt eine kämpferische Identität machen. Also sie sind in diesem Sinne, haben sie alle auch gemeinsam. Und ich denke, das wäre auch eine Aktualität des postmodernen, poststrukturalistischen Denkens, jetzt aufzupassen bei der Wertschätzung und der Berücksichtigung dieser marginalen, marginalisierten Identitäten nicht daraus nun wieder eine Art Fetisch zu machen oder eine zu verhärtete Identität zu machen. Mhm. Also Identitätspolitik ist, auch eine progressive Identitätspolitik, ist mit der Dekonstruktion nicht wirklich vereinbar. Und da entsteht eine interessante Spannung, die häufig von außen gar nicht gesehen wird. Das heißt, die Dekonstruktion, auch Foucault, wenn der Foucault schaut, das hat wunderbare Texte, wo er genau auch sagt, ja, es ist gut, dass jetzt sozusagen eine homosexuelle Kultur sich auch offener zeigen kann und sich etablieren kann für die Menschen, die bekommen jetzt neue Freiräume, aber er hat ein bisschen ein Problem, also er würde auch aufpassen, dass das daraus nicht zu sehr jetzt wieder klare Identitäten werden. Da war er, ich glaube, das haben sie sehr alle gemeinsam, dieses Misstrauen, dass sich auch die neu wertgeschätzten Identitäten anfangen wieder zu sehr zu verhärten.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Linke Identitätspolitik, der Vorwurf ist ja heute überall verbreitet, so wo es das gibt, könnte sich nicht berufen auf die großen VordenkerInnen dieser ganzen Bewegung, die da eigentlich sehr sensibel waren, dass die Umkehrung des Falschen auch falsch bliebe.
Also es ist komplex, also die Kompliziertheit besteht darin, dass ich glaube, dass das kann man bei Derrida schon sehen, aber dieser Begriff des strategischen Essentialismus von Spivak macht das sehr deutlich. Wir im Namen einer unterdrückten Identität hat es keinen Sinn, sofort, also wenn wir Unterdrückung von kollektiven Identitäten bekämpfen wollen, können wir nicht sofort alle Identitäten einfach auslöschen und sagen, es gibt keine Identitäten. Nein, es gibt unterdrückte Identitäten, also müssen wir sie erstmal aufgreifen und im Namen dieser unterdrückten Identität gegen die Binarismen ankämpfen, die diese unterdrückten Identitäten geschaffen haben. Das ist übrigens schon bei Sartre. Genau, Sartre hat das in seiner Schrift über die Judenfrage, hat er genau das schon im Grunde genommen antizipiert, eine progressive Identitätspolitik im Namen. So. Aber es ist strategisch. Essentialismus. Es ist kein Essentialismus, es ist ein Strategismus. Und die Gefahr nun, dass aus einem strategischen Essentialismus ein echter Essentialismus wird oder dass das Strategische sich sozusagen verdampft und am Ende haben wir wirklich nur noch sozusagen den Kampf von Identitäten, diese Gefahr ist leider da. Ich glaube, die klugen, großen Vertreter und Vertreterinnen der Postmoderne, des Poststrukturalismus, der Dekonstruktion haben das klar gesehen, aber dennoch man kann Dinge klar sehen, aber sie können dennoch sich in eine gewisse Richtung entwickeln.
Ja, also Beispiel, was mir dazu einfällt, wäre ja gerade eine rechte Identitätspolitik. Nehmen wir Alexander Dugin in Russland, der beruft sich auf eine multipolare Welt, wo nicht mehr der Westen und die Aufklärung reagiert, sondern russische Welt, die dann aber sehr essentialistisch, sehr totalitär gedacht wird. Aber der kann sich wirklich auf keinen der bisher genannten Namen berufen. So, ich würde gern zu einem letzten Thema überleiten. Wir hatten Pluralität als Signatur des ganzen postmodernen Diskurses. Wir hatten diese kritische Komponente des Hinterfragens der Dekonstruktion. Jetzt gibt es auch einen starken Strang, wo so etwas betont wird wie ein schwaches Denken, ein sich zurücknehmen, ein Denken im Modus der Selbstrelativierung. Und damit hängt auch zusammen eine Abkehr von diesem exkludierendem Säkularismus, also auch eine neue Offenheit für Religion. Gianni Vattimo wäre da. Jemand sehr Interessantes, bei dem ich das Gefühl habe, bei dem hast du auch eine echte Nähe zu.
Ja, also durchaus. Also zumindest, gut, Vattimo ist interessant, auch gerade wenn man ihn vergleicht mit Lyotard, weil er als eine zweite große Figur der Postmoderne angesehen werden muss, aber in gewisser Weise nicht unbedingt in diese pluralistische Richtung geht. Also nicht wie Lyotard, der von Wittgenstein ausgeht und sagt, es gibt sehr viele Sprachspiele und damit die Pluralität im Grunde genommen schon inauguriert, als positiv ersetzt. Bei Vattimo ist es eher, interessanterweise ist die Krise der Linken, der 68er, beantwortet er mit einer ganz großen Erzählung, nämlich die Erzählung, dass wir von Anfang an in der Philosophiegeschichte und einschließlich der Wissenschaftsgeschichte, du hattest vorhin mit Heisenberg und so erwähnt, eine Schwächung haben, eine Tendenz der Schwächung von Gewissheiten und Wahrheitsansprüchen. Und das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Das ist nicht irgendwie ein paar Jahrzehnte, das ist Jahrtausende. Und er kommt gleichzeitig, und das ist genau in der Zeit, wo bei ihm die Postmoderne zündet, er verbindet das schon sehr früh, aber noch nicht so explizit, mit einer Entwicklung der Religion als Schwächung. Da bezieht er sich sehr stark auf René Girard. Am Anfang Gewalt. Könnte man auch fragen, ist das jetzt eben, ob das nicht dekonstruiert werden müsste? Ja, das tut dabei Vattimo, glaube ich, nicht. Er denkt, da gibt es sowas, nicht gerade wie Freud, ein Urverbrechen, aber doch sowas wie Gewaltförmigkeit, Opfer und so weiter. Und die ganze Entwicklung, die wir auch in der Theologie vielleicht als Moralisierung oder so verstehen könnten, ist eine Schwächung von Gewalt. Und das Christentum ist eine zentrale Zündstufe der Schwächung einer Gewalt. Ja? Und diese Schwächung geht weiter und betrifft dann auch immer mehr auch die Kirche selber als Institution oder ein fundamentalistisches Verständnis der Schrift zugunsten einer Hermeneutik, die Pluralität von Sinn, also die Schwächung auch dieser klaren, aber wieso, hier steht so und so geschrieben, nein, und die Theologie selber geht in diese Richtung, schwächt also Gewissheiten. Und das aber ist sozusagen, was ihr aus einer gegnerischen Position oder aus einer sehr verzerrenden Position als Nihilismus angesehen wird, als Schwächung aller Gewissheiten, kein Boden, grundlos, wird als Schwächung von Gewalt gesehen. Und dadurch, wenn man so will, also Vattimo spricht von Kenosis, also er verbindet diese Schwächung mit der Menschwerdung Gottes im Christentum als eine große kenotische Entwicklung, Tendenz der Entleerung und damit eine Annäherung an, im Grunde genommen man könnte sagen, eine gewisse christliche Geschichte.
Ja, das ist bei ihm wirklich faszinierend. Er hat ja mit dem Christentum keine unkomplizierte Geschichte. Er war offenbar selbst sehr fromm, so in seiner Jugend, merkte, dass er als schwuler Mann aber in der christlichen Ideenwelt nicht vorkommt. So hat sich entsprechend auch selbst distanziert. Dann aber eine eigene Annäherung ans Christliche vollzogen, die irgendwie auch verblüffend ist. Wie würdest du das beschreiben? Was für ein Verhältnis hat er zum Christlichen für sich persönlich aufgebaut oder vielleicht auch so als Denkmöglichkeit für viele eröffnet?
Ja, also ich denke, er hat in der Postmoderne, in dieser Hinterfragung von Gewissheiten, die Linke damals hatten, hat er eine Chance gesehen, anzuknüpfen an christlichen Grundintuitionen, Schwäche als Stärke, nicht? Also sehr paulinisch könnte man sagen. Wir brauchen keine Angst oder Schwäche zu haben. Wo wir schwach sind, sind wir stark. Und dieses schwache Denken hat natürlich diese Dimension. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt und sehr beeindruckend gefunden. Was man, glaube ich, von Wattimo wirklich lernen kann, ist eine gewisse Angstfreiheit. Also so vieles, was an Gewaltförmigkeit auftaucht, ist auch aus der Angst geboren. Und er war, und nicht nur er, ich glaube, die Postmoderne hat durchaus auch eine positive Dimension, dass man sieht, es gibt eine große Krise, eine totale Orientierungskrise. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, die Leute, die wirklich an ein linkes Projekt geglaubt haben und dann vor den Trümmern sozusagen dieses Projektes standen, 79 oder spätestens 89, denen ist eine ganze Orientierung flöten gegangen. Und daraus was eine positive Nachricht zu machen, oder sie neu umzuwerten, ist natürlich auch wieder für Christen keine ganz, ganz neue Geschichte, nicht? Wenn man an die Kreuzigung denkt und die Auferstehung. So, jedenfalls, da würde ich sagen, hat die Postmoderne bei Wattimo eine ganz klare christliche Signatur. Allerdings, das muss man auch der Gerechtigkeitswillen sagen, läuft dann eine sehr starke christliche Betonung des Christlichen, die stärker ist bei Wattimo als bei René Girard, der meines Erachtens die genauso hat, aber sie etwas geschickter sozusagen mal maskiert oder nicht invisibilisiert, aber bedeutet natürlich, das muss man sich auch klar machen, die Möglichkeit einer antagonistischen Gegenüberstellung zwischen gewaltförmigen Alten Testament und Caritas Liebe Neues Testament. Und wenngleich ich auch mittlerweile eine gewisse Skepsis habe gegenüber Tendenzen, diese Unterschiede so vollkommen zu verwischen und in einem zu affirmativen Verhältnis zum Alten Testament zu kommen, was ich bei den Theologinnen und Theologen durchaus auch sehe, vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, verständlicherweise und so. Aber dennoch, ich sehe hier durchaus gewisse Tendenzen bei Wattimo, auch des Antijudaismus, wo er, glaube ich, eine bestimmte Kritik nicht vollzogen hat, die man aber vollziehen müsste.
Ja. Es ist Zeit, dass wir vielleicht nochmal zusammenfassen für uns. Und wir könnten ja eine Abschlussrunde machen, wo wir nochmal klären, Postmoderne, was ist uns daran wichtig und was könnte es für unsere Zeit, für die Gegenwart, vielleicht für die Zukunft noch bedeuten? Oder ist es einfach aus und vorbei? Machst du mal.
Zunächst einmal würde ich sagen, die Gegenwart ist ganz deutlich davon geprägt, dass nicht nur eine europäische Welt, sondern auch eine westliche Dominanz Stück für Stück schwindet. Ich würde postmodern sagen, das ist eine gute Nachricht. Potenziell eine gute Nachricht, weil der Westen, so wie der weiße Mann, zu lange übersehen hat, dass das eigene Modell zu Lasten ging von anderen. Ausbeutung, koloniale Ausbeutung bis heute, neokolonial und so weiter. Ich glaube, die Postmoderne ist von Leuten gedacht worden, die einer selbstgewissen westlichen Denken kritisch gegenüberstanden. Und zwar auch in ihren Wurzeln, also Leute wie Heidegger und so, kommen aus diesem Denken und kritisieren das selbst. Ja. Also es ist keine Kritik von außen, es ist durchaus eine Selbstkritik. Aber diese Kritik ermöglicht uns damit umzugehen, dass wir es mit Machtverschiebungen zu tun haben, die wir anerkennen sollten. In gewisser Weise haben wir es tatsächlich mit einer Pluralisierung zu tun, vielleicht mit einer, haben wir mehrere Mächte, die nun auftauchen. Wir sollten die Postmoderne so deuten, dass sie uns befähigt oder in die Lage versetzt, statt in eine verteidigende, unsere Überlegenheit sichernde Denkweise zu geraten, was wir jetzt überall sehen, eher eine gewisse eine Skepsis gegenüber uns selbst zu bewahren und auch vielleicht eine gewisse Offenheit gegenüber gegen anderen auch zu bewahren. Das heißt, nicht die Gefahr, die jetzt lauert, ist Selbstaffirmation und Dämonisierung der anderen. Das wäre dann wirklich Polarisierung. Meines Erachtens wäre die Postmoderne hätte Instrumente anzubieten, die beides in Frage stellen, diese neuen Binarismen durch Dekonstruktion, eine Schwächung der eigenen Selbstgewissheiten und vielleicht auf diesem Wege auch dem anderen weniger Angst vor uns zu nehmen. Wenn wir ein selbstkritisches Europa und ein Westen, das sich selbstkritisch hinterfragt, kann vielleicht attraktiv bleiben und auch werden wieder gegenüber anderen und diese Polarisierungen abschwächen, die wir gerade sehen.
Also ich finde es für mich ganz wichtig, die Erkenntnis festzuhalten, es ist nicht so, dass da Leute Lust haben zu zerstören, zu dekonstruieren, alles, was uns eint und so weiter zu zertrümmern, sondern dass tatsächlich diese Welt, in der wir leben, zutiefst und von der Wurzel her plural verfasst ist, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliches Denken, Unterschied zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen und so weiter. Und da finde ich es total wichtig, einfach für mich zu sagen, ja, und postmodernes Denken hat jetzt eben die Aufgabe, das zu analysieren und das nicht einfach als notvoll und leidend zu beklagen, sondern zu sagen, da liegt eben doch auch die Chance, aber eben auch die Herausforderung. Wie können wir denn damit so umgehen, dass Gerechtigkeit aufblüht, dass das Menschliche, was immer das auch jetzt genauer ist, im Verhältnis zur außermenschlichen Kreatur und dass die Kreaturen, dass diese Welt, dass das Leben aufblüht, das finde ich für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und wenn ich es persönlich framen würde, würde ich sagen, durch bestimmte Ereignisse meiner Biografie, dadurch, dass geliebte Menschen sterben, die große Verunsicherung und Erschütterung, Ereignisse in der jüngeren Geschichte, durch meinen Berufs- und Stellenwechsel hierher nach Zürich, große Verunsicherung, große Angst. Da wird mir auch ein Stück weit eine Selbstzurücknahme auch mal zugemutet, die ich nicht unbedingt als angenehm empfinde. Und ich ahne, dass postmodernes Denken mir dabei hilft. Weil ich glaube, ich habe Jahre hinter mir, da war ich zu überwältigend in Begegnungen, in Gesprächen, in Diskussionen. Da war meine Taktik, die Menschen auf meine Art zu denken, auf meine Reihenfolge zu denken, zu holen, weil ich genau wusste, da bin ich der Herr im Hause. Ich wollte dann einfach auch diese Lust an der Rechthaberei. Und ich glaube, das habe ich nötig gehabt aus einer gewissen Unsicherheit, auch aus einer gewissen Ängstlichkeit. Und postmodernes Denken hilft mir jetzt, großzügig zu sein oder zu werden, mit mir selbst Freundschaft zu schließen und das mal einzuordnen, also die Analyse, aber schickt mich auch auf einen Weg und sagt, das ist gut, da liegt deine Verheißung. Du hast das alles nicht mehr nötig, du hast das angedeutet. Postmodernes Denken kann etwas sehr Tröstendes und Bergendes haben. Und ich entdecke so auch ein Merkmal für mich ist, wenn ich mir dann frage, ja, wie ist das, kriege ich das alles hin, überfordere ich mich da nicht selbst und alles fließt und alles ist im Werden und wer bin ich jetzt und was ist, dass ich irgendwie merke, so ich vergewissere mich ein wenig selbst mit anderen Kriterien, wächst meine Liebe zu den Menschen, zur Welt, zu den Tieren, zur Umwelt, zu all den Menschen, die aus Milieus oder aus auch mit Identitäten kommen, die mir bisher eher fremd waren oder wo es mir eher so geschaut hat, wächst meine Liebe. Das ist eines der wichtigsten Kriterien für mich, wo ich mir sage, das hält mich auch ganz persönlich mal existenziell. Also ich habe den Eindruck, ja, für mich ist da noch ganz, ganz viel zu holen, auch ganz tief persönlich.
Geht mir auch so. Ich bin ja witzigerweise jemand, der aus dieser altlinken marxistisch-dogmatischen Tradition kommt und hatte im Grunde Ende der 80er, Anfang der 90er Angst vor der totalen Dekonstruktion und habe mich in ein evangelikales Christentum gestürzt, was so robust und absolut war wie der orthodoxe Marxismus. Mir hat Heinz-Peter Hempelmann da sehr geholfen. Kleiner Gruß an unseren RefLab Mindmaps-Betreiber, Postmoderne als Hilfe des Christentums zu sehen. Und ich finde, du hast sehr schön gezeigt, es sind ja untergründige christliche Strömungen, die bei diesen marginalisierten Personen irgendwo auch aktiviert worden sind. So sagen wir mal, diese Stimme der Propheten gegen die Mächte lebendig zu halten. Und wenn ich uns drei hier auch so sitzen sehe, wir sind ja so alle irgendwo mit Privilegien überreich gesegnet, als männlich und cis und hetero, weiß, Schweiz und so. Also zu lernen, christlich zu sein, männlich zu sein, in Anführungszeichen im alten Sinne normal, so zu leben, dass wir es exhegemonial tun, uns kritisch hinterfragen, uns kritische Auflösungen auch gefallen lassen, aber natürlich nicht auf irgendeinen totalen Nullpunkt hin, das wäre ja auch wieder totalitär, sondern die Kunst des schwachen Erzählens, des Erzählens, dass man anderes anerkennen kann, dass man neugierig wird, dass man offen bleibt. Da finde ich so viel Unabgegoltenes in der Postmoderne und das war in unserem Gespräch einfach nochmal eine sehr schöne Entdeckung.
Und ich möchte noch ganz kurz diesen Ausdruck ex-hegemonial würdigen. Ich finde den großartig und er trifft sehr genau auch das, deswegen finde ich ihn wahrscheinlich auch großartig, er trifft sehr genau das, was ich mit Dezentrierung meine. Ne? Weil Dezentrierung, also ein Begriff, der sicher auch eine große Nähe zu vielen verschiedenen postmodernen Figuren hat, reflektiert, dass man nicht mehr im Zentrum steht, aber das nicht als Verlust, nicht angstbesetzt, sondern wenn man also Zentralität als auch hierarchisch denkt, dass im Zentrum ist man im Zentrum der Macht, also ist man irgendwo in einer Hierarchie oben, wenn bedeutet Dezentrierung automatisch eine Enthierarchisierung, Enthegemonisierung, könnte man sagen. Man ist es eine Symmetrisierung der Verhältnisse. Und was kann man dann gewinnen? Man gewinnt Menschen oder auch nichtmenschliche Akteure man sieht sie neu. Also ich glaube, viele machen sich nicht bewusst, dass diese Dezentrierung oder Ex-Hegemonialisierung ein Versprechen mit sich birgt, dass man den anderen, du hast von Liebe gesprochen, nicht neu begegnen kann. Und ich glaube, das steckt durchaus als Wertintuition hinter vielen postmodernen Denkerinnen
und
Denkern.
Und das zu nehmen, was Zeitgeist im positivsten Sinne sein könnte, auch im Sinne der Heiligen Geistkraft Gottes, wo neue Ideen aufploppen, das nehmen wir hier am Ende mal mit. Ganz herzlichen Dank, Luca, für das Gespräch. Ja, es war ein Fest.
Danke.
Vielen Dank und macht's gut, liebe Zuhörende. Bis demnächst. Mhm.